Sie bei Big Data, das haben wir gerade gesehen, vor allem Überwachung und Datenschutz. Wir haben Ihre Gedanken dazu gehört. Jetzt kommen die Gedanken unseres ersten Gastes dazu. Das ist Franz Färber von SAP. Er ist dort verantwortlich für das Thema Big Data. Zur Erinnerung, SAP, viertgrößter Softwarehersteller der Welt, stellt Unternehmenssoftware her, also alle Geschäftsprozesse von Buchhaltung bis Personalwesen. Und ich habe mir mal übersetzen lassen, was eigentlich Executive Vice President genau bedeutet. Und Herr Färber meinte, Frau Janke, Bereichsleiter. Er hat einen Bereich von 700 Menschen, für die er zuständig ist, und er berichtet sozusagen an den Vorstand. Er wirft für uns einen Blick in die Welt von morgen. Was bringt Big Data? Also wir haben erstmal einen Input, den wir hören werden. Von daher herzlich willkommen, Herr Färber.
Machine Learning, einfach wenn man Big Data allein hat natürlich keinen Wert, sondern ich muss ja auch mit den Daten etwas machen, Wert daraus erzeugen, und es geht hauptsächlich mit statistischen Mitteln von Machine Learning. Deswegen kommt hier Machine Learning.
Okay, Dankeschön.
So, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung, dass wir von SAP hier vertreten sein dürfen und unsere Gedanken einbringen können. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass ich mit Ihnen den ganzen Tag diskutieren darf und dass wir auch unseren Input einbringen. Gestern hatten wir zufällig bei SAP einen Gast, wo ich die Ehre hatte zuzuhören. Der Gast heißt Windsurf, ist Turing Award Winner von 2011, ganz bekannter Internetpionier, wird nachgesagt, der Vater des Internets zu sein. Zumindest ist er der Erfinder von TCP/IP, das Kommunikationsprotokoll vom Internet, das immer noch das Kommunikationsprotokoll von heute ist. Und übrigens auch das Kommunikationsprotokoll von morgen. Der arbeitet gerade an interplanetarem Internet. Wie kann ich zwischen in der Galaxis, wie kann ich da Internet zur Verfügung stellen? Ganz spannend, von der NASA gefördert, geht vor allem um, wie kann ich Devices, wie kann ich autonome Fahrzeuge auf dem Mars und auf dem Mond steuern. Und deswegen wird es auch zwei Mikros. Ja, spannendes Thema. Was natürlich vor allem spannend ist und was ich daraus gelernt habe aus dem Vortrag, und ich durfte ja kurz mit ihm reden, waren drei Sachen und die sind teilweise auch ein bisschen provokativ. Eine der These, die er aufgestellt hat, war Privacy, Rückzug ins Private ist eine Anomalie seit unserer Industriegesellschaft. Vorher gab es keine Privatsphäre. Wenn man dann deswegen die Menschheitsgeschichte anschaut, ist Privatsphäre eine neue Erfindung, die erst dadurch gekommen ist, dass wir uns leisten können, uns ins Private zurückzuziehen und die Gemeinschaft nicht mehr brauchen. Ganz interessante These. Zumindest beleuchtet es mal, wie wichtig ist denn Privatsphäre und Privacy wirklich? Ist es wirklich ein Menschheitsrecht wie andere Rechte oder muss man da irgendwie mit zwei Augen drauf schauen? Ganz, ganz spannende These. Zweite Sache, die er erwähnt hatte, war, wenn man heute schaut, werden die Leute um die 80 Jahre alt und die Leute, die heute geboren werden, waren mindestens 100 Jahre alt. Ein Nobelpreisträger hat er gemeint, behauptet sogar, es gibt heute schon Menschen, die 1000 Jahre alt werden wird durch die Ersatzteilindustrie. Aber was spannend ist, ist Folgendes. Wenn wir uns anschauen, wenn ein Mensch 100 Jahre alt wird, dann wird er irgendwie 60 Jahre im Arbeitsleben verbringen. Wenn wir schauen, wie schnell technische Revolutionen funktionieren, und ich schaue vor allem das Smartphone an. Smartphone, Sie wissen es vielleicht, erfunden wurde das Smartphone, das erste Smartphone war vor 10 oder 11 Jahren. iOS hat jetzt 10-jähriges Betriebssystem von Apple, 10-jähriges Bestehen gefeiert. In 10 Jahren haben wir eine Technologie, die die Welt fundamental verändert hat. Wenn ich meine Kinder anschaue, ohne Smartphone können sie nicht mehr leben. Wir haben jeden Tag einen Streit, wie lange sie ein Smartphone dürfen, jeden Tag. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, auf ein Haus zu gehen ohne Smartphone. Die erste Frage ist, was hat das Smartphone dabei, damit man Kontakt haben kann. Fundamental, alle Wirtschaftsprozesse haben sich geändert. In 10 Jahren. In 10 Jahren werden wir kein Smartphone mehr haben. Das ist sehr einfach vorauszusagen. In 10 Jahren werden wir andere Kommunikationsmittel. Das bedeutet, jetzt ist es so, dass in 20 Jahren sich eine komplette Technologiegeneration komplett erfindet und abschafft. In Zukunft kann es kürzere Zyklen sein, eher 10 Jahre. Das bedeutet, wenn ich 60 Jahre Arbeitsleben habe, muss ich 6-mal in meinem Leben komplett neu von Scratch anfangen, Neues zu lernen, komplett neu. 6-mal im Leben. Wenn die Leute 120 Jahre alt werden, 8-mal. Bedeutet, wir haben extreme Anforderungen an unsere Bildungsgesellschaft, extreme Anforderungen, was wir lernen müssen, und extremen Anspruch an die Leute, sich umzustellen und auf die technische Revolution einzustellen. Und wir können die Revolution nicht aufhalten in Form von, dass wir sie stoppen, sondern wir müssen schauen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Und ein dritter Punkt, und ich glaube, der ist weniger kontrovers, ist, und ich glaube, da stimmen wir überein, dass wir sagen, was wir erkennen, die technische Revolution geht deutlich schneller als unsere soziale Intelligenz und unser sozialer Intellekt. Die Schere geht eher auf, als dass sie zugeht. Wir wissen noch nicht, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Und also ich hoffe heute, dass wir gemeinsam in der Diskussion die Schere ein bisschen kleiner machen und versuchen, unseren sozialen Intellekt näher an die wirtschaftliche und an die technische Weiterentwicklung anzupassen. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, möchte ich zwar mit zwei Beispielen starten. Das erste Beispiel ist von Facebook. Können Sie die Folie? Oh, ich habe einen Plan. Sehr gut. Dann mache ich einfach so weiter. Folie wird dann kommen. Für die Kollegen, für die Leute, von Ihnen, die einen Facebook-Account haben, die wissen wahrscheinlich, dass man in Facebook so Likes vergeben kann. Das Sachen, die man mag und die man nicht mag. Übrigens, ich habe selber keinen Facebook-Account, das heißt, wenn ich etwas Falsches sage, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Mir ist es suspekt. Also, nee. Aber wenn Sie Facebook-Account haben und Likes vergeben, dann darf man untersuchen von Stanford und von Cambridge, die schauen, was kann ich denn mit so Likes tun? Welchen Informationsgehalt haben denn diese Likes? Und was sie herausgefunden haben, ist Folgendes. Likes sind ja zum einen sehr hochwertige Informationen, weil Likes werden ja von Menschen selber vergeben und die tun es ja nur dann, wenn sie es wirklich was mögen und nicht einfach so. Deswegen ist es sehr hochwertige Information. Herausgefunden wurde, dass man mit 30 Likes die Entscheidung eines Menschen genauso gut vorhersagen kann wie ein Arbeitskollege. Mit etwa 50, 60 Likes kann man 70 Likes kann man genauso gut vorhersagen wie Mitbewohner und Freunde, die Entscheidungen von den Menschen. Mit 150 Likes kann man es genauso gut vorhersagen wie Familienangehörige, und mit 300 Likes kann man die Menschen genauso gut die Entscheidungen voraussagen wie Ehepartner. Was sieht man daraus? Mit guten Informationen, und das sind jetzt gute Informationen, es gibt schlechte Informationen, mit guten Informationen ist es heute möglich, mit der Technik menschliches Verhalten vorauszusagen. Zu glauben, dass man Daten, wenn man sie hergibt, und dass Daten, dass man die Informationen nicht extrahieren kann, dass die Werkzeuge noch nicht existieren, ist ein Ammenmärchen. Wir können die Informationen extrahieren, und das sind Tools, die öffentlich zur Verfügung stellen. Das ist nicht, dass irgendwelche Geeks und Krets das machen, das ist Standardtechnik. Kann jeder Student in zwei Monaten programmieren. Ein zweites Beispiel ist Google Translate. Google Translate kennen Sie vielleicht, wenn Sie was übersetzen wollen, gehen Sie auf Google Translate, unterstützt momentan 103 Sprachen, wird täglich von über 500 Millionen Leuten benutzt, übersetzt über 140 Milliarden Worte pro Tag. Und was spannend ist, ist, wie funktioniert denn dieses Google Translate? Wie ich Informatik studiert habe, habe ich Theorien von Chomsky gelernt und so weiter, Sprachmodelle, wie ist denn die Grammatik und wie gehe ich denn mit Grammatik um, wie kann ich Sprache verstehen, und Übersetzung war dann, wie kann ich eine Sprache semantisch in eine andere Sprache übersetzen. Modell von Google ist rein statistisch, die haben sich einfach massiv Texte angeschaut in der einen Sprache, massiv Texte in der anderen Sprache, ein statistisches Modell gelernt, habe ich mal gelernt und einfach über die Statistik, jetzt übersetzen sie jetzt. Und was interessant ist, jetzt gehen Sie sogar ein Stück weiter, 2016, und sagen, ja, wenn ich jetzt mehrere von diesen Übersetzungspaare habe, dann kann ich sogar assoziativ arbeiten. Das heißt, wenn ich Englisch nach Japanisch und Englisch nach Koreanisch als statistisches Paar habe, dann kann ich sogar Koreanisch nach Japanisch. Also ich kann assoziativ übersetzen, pur statistisch, ohne Sprachwissen, rein über Daten. Was ist die Aussage von uns und die Erkenntnis von uns und von mir heute ist, das Öl, das Gold, das Schmiermittel, das die Wirtschaft zusammenhält, sind Daten. Daten ist das zentrale Gut, das zentrale Asset, das heute in der digitalen Gesellschaft gehandelt wird. Wer Daten hat, wer wer Daten interpretieren kann, wer sie semantisch versteht, der hat die Macht, die Wirtschaft von morgen und von heute zu definieren. Wer Daten auf Daten zugreifen kann, im großen Stil, der definiert, welche Services wir in Zukunft haben und wie die Services angewandt werden und wie Monetarisierungsmodelle sind. Deswegen tobt gerade in der Wirtschaft, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, ein Krieg um die Daten. Wer besitzt die Daten? Wer darf die Daten? Und Sie sehen es in verschiedenen Plattformen, speziell in den Cloud-Plattformen, Daten zu bekommen, Daten bei sich zu haben, ist der zentrale Punkt, weil danach Services und wirtschaftliche Prozesse überall definieren kann. Daten ist, und das ist die nächste Folie, Daten ist auch das Asset, wo wir jetzt gerade in der Börsenbewertung sind. Es gab vor 2 Jahren einen Kauf von Microsoft, die eine Firma mit Namen LinkedIn gekauft haben. LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, ähnlich für Facebook, aber für Geschäftskunden. Der Kaufpreis von LinkedIn war 22,3 Milliarden Euro, 27 Milliarden Dollar. Und weithin das wie auch bei uns als sehr, sehr guter Kauf angekauft, ziemlich cleverer Kauf. Wenn man anschaut, wann das Microsoft das getan hat, ist vielleicht die Software von LinkedIn, das ist ein Softwarefirma, vielleicht 100 Millionen wert, vielleicht 500 Millionen wert, das ist schwer zu schätzen. Der Rest sind einfach nur die Daten. Einfach nur die Daten. Wenn Sie jetzt anschauen, der Wert der Daten von LinkedIn im Vergleich zu den anderen DAX-Werten, dann sehen Sie, dass ein Drittel der DAX-Werte weniger wert sind wie die Daten von LinkedIn. Und wie gesagt, der Kauf hat das sehr, sehr sinnvoll angeschaut und ein großer Schritt von Microsoft. Und das sind etablierte Firmen, schlechter bewertet im DAX, die uns einen großen Namen sind. Das heißt, wir kommen von einer Produktökonomie rein in die Service- oder in eine Plattformökonomie, zeige ich dann gleich noch was dazu. Wenn ich jetzt anschaue, die großen Datenfirmen dieser Welt, und hier habe ich jetzt nur die großen aus den USA, es gibt noch in China, 2, 3 große, Alibaba und Tencent, die habe ich hier nicht erwähnt. Einfach mal die Bewertung. Apple ist so ein bisschen beides. Apple hat über iPhone natürlich auch Produktdaten, aber vor allem haben sie ihren App Store. Aber Amazon, Google, Facebook sind quasi reine Datenfirmen, auch wenn Amazon noch ein bisschen Online-Geschäft drauf hat. Der richtige Wert von Amazon kommt über ihren Cloud-Service. Und wenn Sie jetzt vergleichen mit den DAX-Werten, auch SAP hier, ist es verschwindend gering. Die Bewertung, wie heute Firmen bewertet werden, ist ein großes Asset, das sind Daten. Daten werden als Zukunftsasset der Zukunft und der Datenbesitz, ähnlich wie es vielleicht vor 50 Jahren Öl war, wer Zugriff auf Öl hat, der definiert die Wirtschaft, heute wer Zugriff auf Daten hat, definiert die Wirtschaft. Eindeutige Aussage. Deswegen, hat schon erwähnt, riesen Run auf Daten. Man kann es ein bisschen mit dem Goldrausch vergleichen, einfach Daten zu bekommen, ist der Key. Die Werkzeuge dafür, um Daten dann mit Daten was machen zu können, speziell mit Daten von Sensoren oder anderen, die Werkzeuge heißen Machine Learning, Artificial Intelligence oder IoT, wo einfach über statistische Methoden, hauptsächlich statistische Methoden, aus Daten wirklich Wert schaffen kann. Und Sie haben gerade gesehen, was mit Facebook möglich ist, was aber auch mit anderen Daten möglich ist. Es ist heute keine Kunst mehr, einfach weil die Machine Learning-Algorithmen einfach schon da sind, einfach intelligente Systeme zu bauen. Wir hatten gerade einen Studenten, vor einem halben Jahr war die Aufgabe, er soll eine Gesichtserkennungssoftware für unsere Leute in unserer Abteilung bauen, die ja zugestimmt haben. Er hat 2 Monate gebraucht, dann hat er ein System gemacht, das funktioniert. Die Algorithmen sind da, Machine Learning ist da, man kann die Modelle einfach verwenden. Ja, ein System wie TensorFlow, jeder Student kann sowas bauen. Überhaupt keine Kunst mehr, die Algorithmen sind da. Wenn ich jetzt das Datenvolumen anschaue, vielleicht einfach die Zahlen, das Datenvolumen momentan wird geschätzt in der ganzen Welt auf 44 Zettabyte. Wenn ich mal die Liste durchgehe, was sind denn Zettabyte? Man fängt an bei Gigabyte, kennen Sie vielleicht, Smartphone hat ein paar Gigabyte, danach kommt Terabyte, danach kommt Petabyte, danach kommt Exabyte, danach kommt Zettabyte. Immer tausende Schritte. Und dann können Sie vorstellen, was Zettabyte sind. Datenwachstum ist immer noch exponentiell. Wir gehen davon aus, in 2 Jahren sind es 44 Zettabyte. In 5 Jahren werden wir um die 250 Zettabyte haben. Und dann werden dann J-Byte und Xenotabyte kommen. Und übrigens, was danach kommt, Xenotabyte in China noch, kann man damit glänzen. Das heißt, und das nächste, ganz lustig, heißt Dongren-Grottebyte. Ich bin sicher, Dongren-Grottebyte, ich bin sicher, dass wir dahin kommen, weil der Name geändert werden. Das ist einfach zu kompliziert. Aber ganz lustig, ich habe es auch für den Vortrag gelernt, den Namen habe ich nicht. Mir hat es auch so gelernt, jeden 5 Minuten. Daten von Daten, was wir haben, sind User-Daten, Verhaltensdaten, hatte ich gerade das Beispiel schon gehabt. Verhalten, vielleicht nochmal ein paar andere Zahlen dazu. In Facebook werden 31 Millionen Messages geschickt und 3 Millionen Videos angeschaut pro Minute. 3 Millionen Videos pro Minute angeschaut, 31 Millionen Messages served. IoT-Daten, Sensordaten, ganz, ganz wichtig, Ortinformationen, Bilder, Videos bilden momentan sogar den größten. Natürlich ist auch Missbrauch von Daten natürlich immer ein Thema, aber wir müssen wirklich uns bewusst sein, dass ohne Zugriff auf Daten keine Wirtschaftsmodelle, Businessmodelle und Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen es wirklich differenziert anschauen und sagen, wo müssen wir regulieren und wo müssen wir auch Freiheit auf Zugriff auf Daten garantieren und wo müssen wir aber dann den Firmen neue ihre Modelle, ihre Wirtschaftsmodelle und ihre Geschäftsmodelle setzen. Wo geht die Wirtschaft hin? Aus unserer Sicht ist in der Plattform oder in der Service-Ökonomie, ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, also wir gehen von einer produktorientierten Wirtschaft in eine serviceorientierte Wirtschaft, eine digitale Wirtschaft. Aber was angeboten wird, ist ein Service. Und ein schönes Beispiel ist eine Düngemittelfirma. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, in einem kleinen Dorf mit der Raiffeisen und der Weiber in Bayern. Da, wenn ein Bauer irgendwie Düngemittel gebraucht hat, ist er mit dem Traktor und einem Wagen zur Weiber gefahren und ich habe da teilweise helfen dürfen, da ein bisschen Düngemittel aufzuladen. Was jetzt passiert vom gleichen Düngemittelhersteller oder von einigen, die bieten jetzt Services an. Der erste Service ist zu sagen, du, Bauer, komm doch zu uns und gib ein Bilder und ein paar Sensorwerten für deine Äcker, dann können wir dich beraten, welche Dünger denn du ausbringen kannst. Erster Service. Zweiter Service ist, ja, wir haben einen Sensor, wir bieten auch Sensoren an, die du auf deine Felder tun kannst. Und zweitens bieten wir dann Service an, dass über Bilder von Satelliten, dass wir automatisch, dass du gar keine Bilder schießen musst, sondern dass wir die Bilder für dich tun. Wir haben einen Service, dass du auf deine Bilder, deine Äcker zugreifen kannst. Und das Ultimative, wir sehen das in vielen Industrien, ist Düngen as a Service. Das sagt dann die Düngemittelfirma, du fahr mal, wir machen einen Vertrag mit dir, wir düngen deine Felder optimal für dich. Ganz normaler Service. Ähnlich ist bei Kompressorenherstellern, da hatte ich gerade erst einen Termin beim Kompressorenhersteller, die sagen dann, wir haben Luft, also Air as a Service. Also diese Serviceindustrie kommt von der Produktökonomie in den Service, wo ich Produkte plus Daten miteinander verknüpfe und daraus ein Geschäftsmodell entwickle, das ist genau das, was passiert, überall, in allen Bereichen. Und ich habe ein lustiges Beispiel von Digitalisierung, ist gar nicht so der Service, aber Digitalisierung ist, wo man gar nicht vermutet, dass da auch die Digitalisierung Einzug hält, in ganz banalen Industrien, und das ist, warum Bürger schon sagen, das zieht jetzt momentan in unser tägliches Leben ein, ein Seifenhersteller, der Toiletten beliefert in öffentlichen Gebäuden. Was machen die? Die tun Sensoren und ihre Seifenspender, Sensoren, damit sie erkennen, okay, wann wird denn der Seifenspender leer, das ist nur relativ einfach, aber zusätzlich verwenden die dann Daten von Events, die in den verschiedenen Lokationen stattfinden und berechnen dadurch in Seifenverbrauch der Zukunft und schicken dann ihre Servicemitarbeiter nur dann hin, wenn sie dann erwarten und dass sie dann auch sicherstellen können, garantieren können, dass Seife da ist, und die verkaufen dann nicht mehr Seife, sondern die verkaufen Seife as a Service. Wir garantieren, dass Seife da ist. Also wir kaufen nicht nur Seife, sondern wir garantieren schon, dass Seife da ist. Seife as a Service, haben natürlich noch Navigation für die Mitarbeiter, dass sie die Mitarbeiter optimal dann auch durch die Gebäude schützen. Ähnliches Beispiel ist in der Bauindustrie, wie ich ein Haus gebaut hatte, haben wir einen Architekten gehabt, der hat uns einen Plan gemacht. Und dann, wie man dann das Haus gebaut hat, hat sich der Plan natürlich ab und zu mal geändert. Der Plan wurde ja auch nicht nachgezogen, sondern wir haben immer noch dasselbe Papier. Und wenn ich heute ein Loch irgendwo bohre, dann weiß ich immer nicht, bohre ich vielleicht auch an die falsche Idee. Wie macht man es in Zukunft? Gerade von Beispiel von einer Firma, Bohrmaschinen kennen Sie wahrscheinlich. In Zukunft wird es so laufen, dass man zunächst mal, wenn man ein Haus plant, einen digitalen Plan hat, nicht nur auf Papier, sondern digital, und das alles nur über einen Plan läuft. Also wenn ich eine Änderung mache, mache ich die Änderung zunächst im Plan. Und der Plan berechnet mir dann, wo was passieren soll. Und es geht dann sogar so weit, dass dann die Bohrmaschine, wenn ich dann ein Loch bohren will, dass die Bohrmaschine mich das Loch nicht bohren lässt. Weil die connected ist mit einem digitalen Plan und sagt, hier würdest du eine Wasserleitung reinbohren. Natürlich kann ich es übersteuern, und wenn ich die Wasserleitung anbohren will, dann kann ich sie anbohren. Das ist ja dann meine Sache. Aber die Intelligenz ist da, dass man sagt, okay, ich kopple meine digitale Twin, wie man das nennt, mit meinen realen Bohrmaschine, lasse es nicht mehr zu, und dann, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wird dann irgendwann die Bohrmaschine natürlich autonom gefahren. Was ist jetzt die Gefahr, oder was ist unsere Sicht, meine Sicht von diesen Systemen? Ich glaube, Machine Learning, die Technologie plus die Datenökonomie kann man nicht aufhalten, will man nicht aufhalten. Ich denke, gefährlich wird es dann, wenn man den Systemen zu viel Autonomie gibt. Dass man statistische Methoden hat, ist völlig okay. Die Autonomie denen zu geben und zu glauben, dass Systeme dann in allen Bereichen viel besser beurteilen können als wir, ist ein großer Fehler. Warum ist das? Weil einige Software-Systeme und alles, und letztendlich sind es alle Software-Systeme, haben eine gemeinsame Eigenschaft. Es gibt eine Eigenschaft, die alle Software-Systeme haben, das ist ein Fehler. Wir haben keinen Prozess in der Softwareindustrie, der sicherstellen kann, dass noch Bugs gibt. Das heißt, alle Systeme haben Fehler. Und sich auf Systeme zu verlassen, die nicht mindestens eine gewisse Zeit gelaufen sind und auf die verlassen als autonome Systeme, ist sehr leichtfertig und ich glaube, an der Stelle muss man tatsächlich sehr, sehr aufpassen. Ich gehe zwei Folien weiter. Was ist denn unsere Forderung jetzt von am Staat und der Politik und was glauben wir, was wir machen? Zum einen ist es so, wir brauchen natürlich Regulierungen, speziell mit Zugriff auf Daten. Wenn man die ein paar Beispiele in der Vergangenheit anschaut, Zurückdrängen von Rauchen und die Einführung von Sitzkörper ist nicht durch gute Appelle gelaufen, sondern durch Regulierung. Jetzt brauchen wir an bestimmter Stelle Regulierung. Wir müssen natürlich aufpassen, was wir regulieren. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Wirtschaft nicht abschneiden gegenüber anderen Ökonomien, aber wir brauchen Regulierung. Wer darf wann wie auf welche Daten zugreifen? Immer mit den Abschätzungen, welche Privacy ist wichtig, aber auch welche Daten braucht dann die Wirtschaft für ihre Prozesse. Deswegen, wir brauchen Schutz vor Staaten, aber auch vor Konzernen, die Daten monopolisieren. Ganz wichtig, also aus meiner Sicht, auch als Familienvater, ist, wir brauchen eine deutlich bessere Durchlässigkeit von technischen Errungenschaften in unserer Bildung. Ich denke, dass wir in der Schule nicht über Datenethik lernen, dass meine Kinder in der Schule nicht lernen, wie sie mit Facebook umgehen sollen, nicht als Tool, sondern als Wert meiner Daten. Was tue ich denn mit deinen Daten? Dass ich das nicht in Ethik habe, dass wir nicht über Machine Learning und über Daten lernen, dass Kinder aus der Schule kommen können, ohne dass sie programmieren können. Das ist ein großer Fehler. Wenn man die Ökonomie in der Zukunft anschaut, wenn man die Jobs in der Zukunft anschaut, glaube ich, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass Leute als Data Scientist, die mit Daten umgehen können, das werden die Leute der Zukunft sein, wo es Jobs in der Zukunft geben wird. Andere Berufsbilder werden komplett wegfallen durch Automatisierung und durch Maschinen. Deswegen meine Bitte vor allem, Bildungswesen muss absolut viel durchlässiger werden, damit wir mit der Zukunft mitgehen können. Hier haben wir ein paar Beispiele für was kann denn die digitale Revolution plus die Serviceökonomie auch leisten. Und ich glaube, die Chancen sind deutlich größer als in der Produktökonomie, wo man sehr, sehr viel Umweltverschmutzung erzeugt hat. Die digitale Ökonomie, wenn man es richtig machen kann, kann sehr viel beitragen. Und ich habe ein ganz triviales Beispiel, das letzte Woche gehört. Eine Firma PepsiCo, die normalerweise Cola herstellen, die stellen da Chips her, Lace-Chips. Kennt man hier nicht so, USA relativ bekannt. Lace-Chips, die vertreiben die über einen Online-Shop, so dass man sie halt ordern kann, vor allem in USA. Und was der Online-Shop macht, ist, wenn ein Kunde nicht das erste Mal diese Chips bestellt, sondern sie schon drei oder viermal bestellt hat, dann sieht er im Shop ganz normal die Packung von diesen Chips, aber was er geliefert kriegt, ist einfach eine Packung komplett ohne Aufdruckung. Also die Aufdrucke werden gespart, was natürlich auch umweltschädlich ist. Warum? Weil ein treuer Kunde, der Lace-Chips schon fünfmal gegessen hat, dem ist es egal, ob der blöde Aufdruck macht. Der teuer ist und umweltschädlich ist, sondern der nimmt sie auch so, wenn er dann 2 Cent billiger kriegt. Deswegen Digitalisierung, sowas kann man nie leisten im Warenregal. Also wenn ich zu Edeka gehe oder so im Warenregal, gibt es normalerweise nicht die schwarzen oder weißen Tüten. Denn digitale Ökonomie kann ich mir leisten, weil in meinem Shop sehe ich sie mit Aufdruck, geliefert kriege ich sie ohne Aufdruck. Ganz einfaches Beispiel, wie Digitalisierung tatsächlich einen Wert leisten kann. Ich habe eine ganze Menge an Beispielen. Mit dem herzlichen Dank für Ihre Geduld, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Danke.